Ein herzliches Grüß Gott zu einer weiteren Folge unseres Audiodatei-Podcasts. Wie immer mit Sven Wildermann und Jens Bäuerle. Hi Sven, wie geht's denn heute?
Servus Jens. Ja, ganz gut soweit. Auch wenn wir mal wieder zu extrem später Stunde hier aufnehmen, geht's noch ganz gut. Ich freue mich, dass wir es schaffen. Wie geht's dir?
Ja, heute auf jeden Fall ziemlich spät. Wir haben jetzt hier schon 0.40 Uhr, dass die Zuhörer das auch mal wissen, was für eine Leidenschaft wir auch mitbringen, dass wir auch nachts unsere Folgen aufnehmen. Genau, mir geht's auch gut. Heutiges Thema ist ja Data Warehouse. Wir hatten ja letztes Mal besprochen, oder letztes Thema war Big Data, wie man, oder was Big Data überhaupt ist, wie man solche großen Daten analysiert. Und heute wollen wir das Thema Data Warehouse adressieren und erklären, was ein Data Warehouse überhaupt ist. Und zuallererst würde ich die Frage stellen, ja, was ist denn überhaupt ein Data Warehouse?
Also Data Warehouse, wir nehmen es mal wieder auseinander, ja. Also Data, Daten, Warehouse, im Prinzip Lager. Also im Prinzip ist es ein Lager meiner Daten. Wenn wir uns also jetzt so ein klassisches Lager vorstellen, wo normalerweise Produkte lagern, dann würde man jetzt an Hochregale denken. So ist es hier nicht ganz. Aber ähnlich wie, als wenn ich was produziere und Produkte habe, sind alle meine Produkte in einem Lager häufig vertreten. Und so ist es beim Data Warehouse dann eben mit den Daten. Das heißt, alle für mich relevanten Daten im Unternehmen füge ich praktisch im Data Warehouse zusammen und habe sie dann alle dort verfügbar, um sie auch für alle anderen im Unternehmen dann nutzbar zu machen. Also wenn jetzt irgendeine Abteilung für Verkäufe zuständig ist, dann gibt es vielleicht eine andere Abteilung, die auf diese Daten gerne zugreifen möchte. Vielleicht gibt es Data Scientists, die darauf zugreifen möchten, auf diese Daten. Die Finanzabteilung, der Vorstand, und alle haben unterschiedliche Daten und alle haben unterschiedlichen Anspruch, mit Daten anderer entsprechend zu arbeiten. Und in diesem Data Warehouse versucht man ja eigentlich die Daten der unterschiedlichsten Systeme oder der unterschiedlichen Vorsysteme, sagt man, zusammenzubringen, um dann eben eine Wahrheit zu generieren. Damit, wenn der Mensch in der Finanzabteilung gefragt wird, was ist eigentlich unser Umsatz diesen Monat, die gleiche Antwort hat, wie als wenn der Vorstand das gefragt wird und das nachschauen möchte und derjenige im Vertrieb hoffentlich auch die gleiche Antwort darauf hat, weil man eben das einmal einheitlich definiert und organisiert hat und eben auch dafür sorgt, dass alle ihre Zahlen aus dem gleichen System dann halt entsprechend beziehen. Genau, das ist, glaube ich, so erstmal so grundsätzlich das, worum es im Data Warehouse geht.
Was auch wichtig zu verstehen oder was, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich mir auch oft gedacht, okay, was ist jetzt so ein bisschen auch der Unterschied zu Machine Learning oder künstlicher Intelligenz, wenn man wirklich die Zukunft vorhersagen möchte? Geht's da im Data Warehousing wirklich darum, Analysen und Reporting der Vergangenheit zu machen und nicht die Zukunft vorherzusagen, dass, wie du gesagt hast, beispielsweise wenn man einen Shop hat und das Vertriebsteam möchte einfach wissen, okay, wie viele Verkäufe hatte ich letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr? Und genau das ist ja der Unterschied. Man guckt in die Vergangenheit und ja, macht dann ein Reporting und versucht dann sein Unternehmen zu steuern.
Richtig, genau. Also um die entsprechenden Vorhersagen für die Zukunft zu machen, brauche ich halt eben vor allem eine gute Basis und brauche vernünftige Daten aus der Vergangenheit. Ansonsten gibt es dieses klassische Shit-in-Shit-out-Problem. Ja, also wenn ich blöde Daten oben reinkippe, dann kommt unten ein schlechtes Ergebnis raus, bei egal welchem Machine Learning-Modell oder künstliche Intelligenz ich dann später anwende. Dementsprechend ist es so wichtig, dass man die eigenen Daten im Griff hat und auch entsprechend richtig versteht. Und das Reporting, was du eben ansprichst, das ist eben sehr klassisch. Also normalerweise mit dem Data Warehouse erzeuge ich eben genau das, dass ich Berichte im Unternehmen erzeugen kann, die eben eine Aussagekraft darüber haben, wie steht es eigentlich gerade bei mir im Unternehmen und auch dann Entscheidungsgrundlage sein können. Also wie ist das Wachstum über die letzten 12, 24, 36 Monate im Unternehmen gewesen? Wie entwickelt sich der Vertrieb? Wie entwickeln sich unsere Kosten, unsere Einnahmen? in allen möglichen Detailtiefen. Und da war es ganz lange auch so, dass man die Berichte im Prinzip so gebaut hat, dass man im Prinzip PDF-Berichte bekommen hat, die dann beispielsweise jeden Morgen oder einmal in der Woche dann an die entsprechenden Entscheidungsträger dann automatisiert geschickt wurden. Heutzutage geht man mehr in so etwas interaktivere Systeme, wie beispielsweise mit dem Produkt Power BI von Microsoft, sodass dann jeder Benutzer sich selber die Ansicht so erzeugen kann, wie er sie dann entsprechend braucht, statt dann eben PDF-Berichte zu bauen. Damit man das aber alles machen kann, muss man natürlich die Daten irgendwie bekommen. Ja? Also das Data Warehouse an sich hat ja die Daten nicht einfach von Tag 1. Was sind denn potenzielle Systeme, wo ich die Daten herziehe? Was kann ich denn da nutzen? Wo haben denn Unternehmen normalerweise Daten?
Ja, an sich sind es so die klassischen CRM-Systeme, also Customer Relationship Management Systeme, was die Kundenbeziehung beispielsweise abbildet oder den ganzen Vertriebsprozess dokumentiert. Und beispielsweise ist das ein Beispiel von so einem Quell oder von so einem System, was man integrieren oder wo man die Daten integrieren möchte, aber auch beispielsweise ERP-Systeme bedeutet Enterprise Resource Planning oder auch beispielsweise verschiedene Schnittstellen, also APIs von Twitter, von sozialen Netzwerken, Instagram oder beispielsweise auch LinkedIn. Genau, solche Systeme versucht man dann oder die Daten aus solchen Systemen versucht man dann in so einem Data Warehouse zu kombinieren, dass man wirklich Mehrwerte aus diesen Daten generieren kann und auch, wie du sagst, so ein Reporting Berichte, dass man dann beispielsweise so einen Dashboard, heißt es in Power BI, dann erstellen kann und auch den Leuten, den Mitarbeitern, den Entscheidern zur Verfügung stellen kann. Aber natürlich, um die Daten überhaupt in so ein Data Warehouse zu bringen, benötigt es ja irgendwas. Man muss ja die Systeme irgendwie verknüpfen. Man muss ja die Systeme irgendwie verbinden. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten.
Ja, genau. Also wie fängt man damit denn überhaupt eigentlich an? Also wenn man auf diese unterschiedlichen Systeme, die du angesprochen hast, CRM, also CRM, ERP hast du jetzt schon genannt, oder auch Supply Chain Management Systeme, SCM sagt man dann kurz, oder die Vertriebssysteme, die benutzt werden, oder der Webshop, den man vielleicht hat, oder andere Vertriebskanäle, die angebunden werden, die haben ja häufig oder in der Regel natürlich Datenbanken dahinter. Entweder Schnittstellen, wie du sagst, also APIs, oder eine Datenbank, die ich direkt anzapfen kann. Und dann benutze ich den sogenannten ETL-Prozess. ETL steht für Extract Transform Load, um die Daten aus der Datenbank, also beispielsweise jetzt sagen wir mal dem Kundenmanagementsystem, also CRM, zu extrahieren, dann zu transformieren, also ein bisschen umzubauen und meine Datenbank zu laden. Warum muss ich transformieren? Weil meistens die Datenstruktur nicht 100% identisch ist mit dem Quellsystem, was ich habe. Also die Tabellen sehen dann, die ich bei mir im Data Warehouse habe, dann häufig dann doch leicht anders aus. Und deswegen muss ich transformieren. In der Regel geht man so vor, dass ich in dem Data Warehouse die Tabellen, die auch mein Vorsystem hat, also wir machen jetzt mal wieder ein Beispiel, angenommen, ich strukturiere meine Kundendaten in einem sehr einfachen Kundenmanagement-Modell und eigentlich alles, was da drin steht, ist der Name, die E-Mail-Adresse und die Anzahl der Verkäufe, die ich mit dem Kunden gemacht habe. Dann würde ich in meinem Data Warehouse eine Tabelle aufbauen, die eigentlich genau gleich aussieht, um dann die Daten dort reinzuladen mithilfe des ETL-Prozesses. Warum versuche ich dass die Tabelle gleich aussieht? Weil ich dann einfacher hinterher mit den Daten erst die Transformierung machen kann und nicht so viele Anfragen an das Vorsystem schicken muss. Und weil die Transformation auf dem Weg relativ kompliziert sein kann und auch ein bisschen fehleranfällig ist. Und diese Tabelle, die genau gleich aussieht wie das, was eigentlich im Vorsystem ist, die nennt sich dann Staging-Tabelle. Das ist eigentlich ganz üblich. Jetzt ist das ein bisschen dieser etwas traditionellere Weg mit den Staging-Tabellen. Wir haben im Bereich Big Data ja aber auch schon über eine andere Möglichkeit gesprochen, Daten abzulegen. Wie könnte ich das denn noch machen?
Genau, da hatten wir vielleicht das Stichwort Data Lake schon mal genannt. Wir hatten auch in der Folge von, als wir über Big Data gesprochen haben, über strukturierte, unstrukturierte und semi-strukturierte Daten gesprochen. Und beispielsweise in so einem Data Warehouse, dadurch, dass es wirklich Tabellen sind, ist es schwierig dort oder ist es nicht möglich, unstrukturierte oder auch semi-strukturierte Daten dort abzulegen. Deswegen ist man nun hingegangen und hat alle Daten in diesen Data Lake geladen, also diese semi-strukturierten, unstrukturierten Daten und auch die strukturierten Daten. Aber hat man nicht mit dem ETL-Prozess gemacht, den du beschrieben hast gerade, sondern mit dem ELT-Prozess. Das heißt, man hat einfach erst die Daten rausextrahiert aus diesem System, hat sie dann in den Data Lake geladen und die waren dann in dem Data Lake. Und an sich, was der Unterschied ist, man transformiert einfach später. Man transformiert nicht, wenn dieser Transfer, also dieses Kopieren der Daten stattfindet, sondern die Daten liegen in dem Data Lake und dann, wenn man sie benötigt, werden dann von dem Data Warehouse transformiert und dann für den Nutzer ja verfügbar gemacht und kann dann diese Reports aufrufen.
Genau. Ich glaube, über diesen ETL-Prozess sollten wir in der nächsten Folge mal sprechen und das mal noch ein bisschen auseinandernehmen, wo da eigentlich genau der Unterschied eigentlich ist zwischen ETL und ELT. Warum kann ich die Reihenfolge ändern? Lass uns das doch auf jeden Fall mal in der nächsten Folge besprechen, weil das würde, glaube ich, den Rahmen der Warehouse-Folge jetzt ein bisschen sprengen, wenn du einverstanden bist.
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, da steckt so ein bisschen mehr dahinter, dass die Zuhörer auch ein bisschen verstehen, okay, welche Historie gibt es denn da oder wie hat sich das denn entwickelt? Warum ist man auf einmal hingegangen und hat dann die Daten erst später transformiert? Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt, den man wirklich in einer eigenen Folge besprechen könnte.
Oder kann. So sehe ich das auch, genau. So, jetzt gehe ich da mal davon aus, wir haben die Daten jetzt bei uns im Data Warehouse oder vielleicht auch erstmal nur in einem Data Lake, aber wir haben sie jetzt irgendwie reingeladen. Jetzt ist es aber ja so, dass wenn ich Daten von beispielsweise jetzt Facebook bekomme und von meinem eigenen Vertriebskanal und von meinem Kundenmanagementsystem, dass die halt alle ein bisschen unterschiedlich aufgebaut sind und ich dann ja versuchen muss, den einzelnen Kunden beispielsweise zu identifizieren und schauen muss, wo ist denn Jens Bäuerle als Kunde in welchem System und wie finde ich den eigentlich wo wieder und wie schaffe ich das, jetzt eine Wahrheit über alle meine Kunden zu generieren. Ich glaube, das ist so die eigentliche Kunst in dem Data Warehouse, dass ich dann eben versuche, die unterschiedlichsten Daten, die ganz anders aussehen, zu vereinheitlichen und eine Wahrheit daraus zu generieren. Das macht man im sogenannten ODS, dem Operational Data Store. Und da ist es dann eben so, dass wenn die Daten eben da aufbereitet wurden, dann kann ich darüber noch so ein sogenanntes Star-Schema eben legen. Da will ich jetzt auch in dieser Folge nicht ganz so sehr eingehen, aber im Endeffekt teilt man die Daten auf in die Fakten, also die eigentlichen Daten, die besonders wichtig sind, was im Prinzip die KPIs sind, also die Key Performance Indikatoren, also die Schlüssel Kennzahlen eigentlich in meinem Unternehmen, so etwas wie Umsatz oder Anzahl Verkäufe oder Anzahl aktiver Kunden diesen Monat. Und drumherum baue ich dann alle möglichen Dimensionen, deswegen sagt man auch Dimensionstabellen, die dann eben diese Daten anreichern, also zusätzliche Informationen zu diesen halt eben liefern. Also das können dann Länder beispielsweise sein, das können dann die unterschiedlichen Orte sein, an denen ich eben verkauft habe. Das können zusätzliche Informationen zu diesen Kunden dann entsprechend sein. Und wenn ich die Daten ja habe, dann muss ich sie ja verfügbar machen zum Bericht. Was brauche ich denn noch, um sie dann jetzt verfügbar zu machen?
Man braucht beispielsweise dann auch verschiedene oder ein Berechtigungskonzept, um diese Daten den Usern verfügbar zu machen, dass beispielsweise nicht jeder Mitarbeiter auf Verkaufszahlen zugreifen kann. Da fällt mir das oder kommt mir direkt das Stichwort Data Governance in den Kopf, dass man sich einfach überlegt, okay, welche Daten oder welcher Nutzer darf auf welche Daten zugreifen. Gibt es zum Beispiel auch verschiedene Tools, die man da nutzen kann, wie zum Beispiel auch, du hattest vorhin Power BI genannt, von Microsoft, das nennt sich Azure Purview oder auch neu heißt es jetzt auch Microsoft Purview, dadurch, dass man auch verschiedene Datenquellen integrieren kann und nicht nur Datenquellen von der Azure-Plattform. Genau, das ist so ein bisschen auch ein wichtiger Aspekt, wenn man ein Data Warehouse konzipiert, dass man auch diesen Punkt im Kopf hat, sich um die Datenberechtigung oder generell um Berechtigung zu kümmern.
Genau, und wenn ich dann die Berechtigung habe, dann bin ich eigentlich bereit, ganz oben meinen Reporting-Layer oben drauf zu bauen. Also dann eben zu sagen, ich habe jetzt, entweder findet das direkt im Power BI beispielsweise oder in dem direkten Reporting-Tool schon statt, die Berechtigung, oder auch nicht. Das kann man dann in der Architektur dann frei entscheiden. Und dann habe ich entweder ein oder mehrere Werkzeuge, um die Berichte dann entsprechend anzuzeigen und der jeweiligen Abteilung dann die eigentlichen Berichte, die relevant sind, um Entscheidungen zu treffen, dann eben verfügbar zu machen. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist so ein bisschen das ganze Thema Historisierung. Will ich vielleicht noch kurz drauf eingehen. Also grundsätzlich ein Riesenvorteil, den ich noch im Data Warehouse habe, ist, dass ich meine Daten, die ich regelmäßig abziehe, mithilfe dieses sogenannten ETL-Prozesses, den ich häufig beispielsweise jede Nacht laufen lasse. Ich könnte das auch beispielsweise stündlich machen, also stündlich oder jeden Tag ziehe ich mir die Daten aus meinem System, beispielsweise meinem Kundenmanagementsystem, und lade die entsprechend ins Data Warehouse rein. Und was ich dann eben bekomme, ist ja eine Historie dieser Daten. Das heißt, ich kann dann später auch nachvollziehen, wann hat der Kunde oder eigentlich seine Adresse geändert oder wann hat welcher Kunde eigentlich von dem einen Preismodell auf das andere Preismodell gewechselt und alle möglichen Veränderungen in den Daten eben sichtbar machen, die eben nicht sichtbar gemacht werden würden, wenn ich einfach nur auf das Quellsystem zugreife. In der Kundendatenbank steht ihm vielleicht einfach nur der neue Datensatz drin, aber das steht im Zweifelsfall nicht unbedingt für den User ersichtlich drin, wann eigentlich diese Daten geändert wurde, wann hat sich der Nachname oder die Adresse geändert.
Komme ich auch auf den Punkt, beispielsweise, wenn ich nur ein Quellsystem habe, wie zum Beispiel ein CRM, du hast ein Startup gegründet, ihr wahrscheinlich auch euch irgendein CRM-System gekauft, habt ihr da beispielsweise direkt einen Data Warehouse euch aufgebaut? Ich würde mal sagen, auf keinen Fall, weil es lohnt sich erst ab einer bestimmten Anzahl von verschiedenen Datenquellen, um alle Daten in so einem Data Warehouse zu konsolidieren.
Genau, richtig. Also klassischerweise baut man diese Data Warehouse in dem sogenannten Enterprise-Kontext, also eher für größere Unternehmen, wird es dann erst richtig spannend und relevant, weil man dann diese bekannten Datenschätze erst wirklich heben kann. Da gibt es dann tatsächlich noch Schätze von Daten, die sich irgendwo verbergen, die man aus der Kombination der unterschiedlichen Daten eben gewinnt. Ganz konkret, bei uns ist es so, dass wir angefangen haben mit Reporting im Startup, indem wir einfach direkt auf die Datenbank zugegriffen haben, wo wir auch die Verkäufe speichern. Das heißt, wir haben einfach einen Reporting-Layer direkt auf die Datenbank gemacht, wo wir auch die Verkäufe speichern und konnten das dann direkt anzeigen. Und das war für uns die einzig relevante, wichtige Information am Anfang, wie viel wird eigentlich verkauft und von wem. Und die brauchten wir jetzt nicht zwischenzeitlich in eine andere Datenbank laden, um sie entsprechend abzurufen. Und da kommen wir eigentlich auch direkt schon zu einem Vor- und einem Nachteil. Der größte Vorteil von einem Data Warehouse kann nämlich sein, dass ich dann eben nicht die ganze Zeit auf meine operative Datenbank zugreife. Also angenommen, ich habe jetzt einen Webshop und ich habe jetzt einen interessierten User, das ist jetzt der Jens, der auf seinen Bericht schaut, der aktualisiert die ganze Zeit den Bericht von einem Bericht, der halt direkt auf diese Datenbank geht, dann erzeuge ich die ganze Zeit Anfragen an diese Datenbank und laste dieses System zusätzlich aus, was dazu führt, dass vielleicht das System ein bisschen weniger stabil wird. Vor allem, wenn ich jetzt nicht einen User habe, sondern vielleicht viele, die sich gleichzeitig für diese Daten interessieren. Das ist einer der Gründe, warum ich auch ein Data Warehouse mache, um diese eigentlichen Quellsysteme, wie beispielsweise Kundenmanagementsystem oder meine Verkaufsplattform, ein bisschen zu entlasten. Und das führt aber direkt zu einem Nachteil. Dadurch, wenn ich das jetzt baue, das Data Warehouse, dann habe ich natürlich irgendeine Definition, wann ich eigentlich die Daten reinlade. Und wenn ich das beispielsweise nur nachts mache, für den Tag, der gerade vergangen ist, weil beispielsweise die Läden jetzt schließen in Bayern beispielsweise um 20 Uhr und ich dann abends reinlade, was jetzt verkauft wurde, dann sehe ich erst am nächsten Morgen, was eigentlich gestern passiert ist. Und dieser Zeitunterschied oder Time Lag würde man wahrscheinlich im IT-Deutsch dann sagen, der ist natürlich irgendwie nachteilig, weil ich dann das Business eben nicht in dem Moment darüber informieren kann, was eigentlich los ist, sondern erst mit einer zeitlichen Differenz. Deswegen macht man es dann teilweise stündlich und da kommt man schon so in diese ersten Überlegung rein, macht das dann überhaupt für mich Sinn, da jetzt schon ein Data Warehouse aufzubauen? Ist dieser Trade-off, den ich dann habe, denn da überhaupt das wert, dass ich das entsprechend mache? Genau. Was fehlt mir denn noch zu einem Data Warehouse? Was fehlt dir denn noch, Jens? Was müssen wir noch erklären?
Ja, an sich hatten wir jetzt besprochen oder ein bisschen diskutiert generell, dass ein Data Warehouse, oder wenn ich das so zusammenfasse, ein zentraler Datenbestand ist, wo man verschiedene Daten aus Quellsystemen reinlädt und genau, an sich auch eine historische Datenhaltung. Und was man vielleicht noch ein bisschen mehr rausstellen kann, ist, warum man so ein Data Warehouse denn, oder was bringt es mir denn überhaupt? Warum wollen Unternehmen das überhaupt machen? Warum wollen Manager oder auf Manager-Ebene die Person, warum wollen die denn überhaupt solche Dashboards-Berichte bekommen? Und ja genau, ein Grund dafür wirklich ist die Entscheidungsunterstützung, um beispielsweise, oder ja, was versteht man, dass wir hier auch ein Beispiel nennen, was versteht man denn da überhaupt? Dass man zum Beispiel sagen kann, okay, letztes Jahr haben wir, oder beispielsweise letztes Jahr im Dezember haben wir x mal dieses Produkt verkauft und das Management möchte natürlich wissen, okay, wie viel müssen wir denn dieses Jahr bestellen? Und auf dieser Grundlage der Daten werden dann solche Entscheidungen getroffen. Und genau, das ist, finde ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass es wirklich sozusagen sind es dann die datengetriebenen Entscheidungen, die hier getroffen werden.
Genau, also das sehe ich auch so, dass das wichtig ist, das nochmal rauszustellen. Und die größte Problematik darin ist eigentlich, hier mal ein Beispiel zu machen, weil jedes Beispiel, was man bringt, das klingt so offensichtlich, wenn ich jetzt sage, ne, damit ich weiß, wie viel verkauft wurde, sonst ist das ja irgendwie schwierig. Wenn ich jetzt die Beispiele immer in einem kleinen Unternehmen mit nur einem Produkt mache, dann müsste man davon ausgehen, naja, da weiß ja jeder, wie viel zu welchem Zeitpunkt verkauft wurde und wie viel ungefähr bestellt werden muss. Und das stimmt auch. So, wenn das Unternehmen relativ klein ist, ist das alles noch relativ recht einfach. Je größer allerdings das Unternehmen wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Dinge übersehen werden, bestimmte Datenpunkte übersehen werden, und desto größer ist wahrscheinlich der Bedarf nach entsprechenden Data Warehäusern, dass man das eben nachschauen kann, also vollkommen richtig, um dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wie viel bestelle ich, wie viel Werbung mache ich, wie groß war eigentlich der Einfluss meiner Werbung auf meine Verkaufszahlen, hat sich das finanziell eigentlich gelohnt, sollte ich ein neues Lager eröffnen oder sollte ich eher ein Lager zumachen, all diese Entscheidungen können das entsprechend sein und noch viel, viel mehr. Ja, super, danke, dass du das nochmal eingebracht hast.
Ich hätte sogar noch einen Punkt, man spricht ja immer von Single Source of Truth. Ist es ein Data Warehouse? Kann man das so sagen?
Genau, diesen Single Point of Truth oder Single Source of Truth ist im besten Fall das Data Warehouse dann, genau. Also im Prinzip der, was ist das? Der Punkt, an dem die Wahrheit entsteht, damit ich im Prinzip an einen Ort gehen kann und sagen kann, da liegt die Wahrheit drin. Das ist im besten Fall das, was ich mit dem Data Warehouse erreiche. Warum ist das so wichtig? Ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, ich verkaufe jetzt etwas über eine Online-Plattform und da habe ich vielleicht irgendwelche Rabatte eingestellt und ich verkaufe das in Euro und ich habe vielleicht noch eine Niederlassung, die verkauft was in US-Dollar. Dann muss ich mir bei meinen Verkäufen erstmal überhaupt Gedanken darüber machen, was ist eigentlich die Währung, in der ich alles berechne. Und dann hat vielleicht der eine Kollege, der in US-Dollar denkt, eine andere Definition von seinem Umsatz, nämlich in US-Dollar als ich in Euro, dann habe ich schon irgendwie die ersten Währungsunterschiede. Der eine glaubt, dass sein Umsatz vor Abzug der Rabatte ist und der andere sagt, nein, ich berechne meinen Umsatz nach Abzug der Rabatte, die ich entsprechend gewähre. Und dann stehen sehr schnell irgendwelche Differenzen und Menschen sprechen aneinander vorbei. Der eine sagt, wir haben 1 Million Umsatz gemacht und der nächste sagt, wir haben 1,1 Millionen Umsatz gemacht. Und um diese ganze Diskussion zu vereinfachen, sorgt man im Prinzip dafür, mit diesen Berichten, mit dem Data Warehouse, dass eben eine Wahrheit entsteht, indem man das einmal sauber aufsetzt und definiert und sich gemeinsam am Tisch setzt, häufig eben mit einem Team, mit geschulten Business Intelligence Menschen, die diese Data Warehouses entsprechend aufbauen, um dann eben zu dieser Wahrheit zu kommen. Und bestenfalls schaut man dann nicht mehr nur in die Vertriebsplattform halt rein, sondern bekommt den entsprechenden Bericht aus dem Data Warehouse und kann da nachschauen, was ist denn eigentlich die Wahrheit in dem System.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir das Thema Data Warehousing einfach wie möglich erklärt mit Beispielen. Und dann freue ich mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Wir haben auch schon das Thema für die nächste Folge definiert. Es ist ETL und ELT, was der Unterschied ist oder was die beiden Begriffe überhaupt bedeuten, woher sie kommen.
Genau, da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt spannend. Und dann machen wir das. Und dann haben wir jetzt schon wieder 30 Minuten zu Data Warehouse gequatscht. Wir machen es jetzt wirklich nicht länger und sagen jetzt Tschüss und allen einen wunderschönen Start in die Woche.
Dankeschön, ciao.
Ciao. Bitte, bitte.